herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Holger Guck, Nutritionist, erfolgreicher Coach, Gründer von HBN Supplements und Autor von Human Based Nutrition und Human Based Nutrition 2.0. Mit Holger rede ich heute über die bereits bestehende Wettkampfsaison, Erfolge seiner Athleten, Erfolge meiner Athleten und darüber hinaus, was es in der nächsten Zeit aktuell geben wird. Aber auch ein heikles Thema wie Juror, Trainer, Funktionär in einem zu sein oder eben auch, wie Athleten sich aus dem Training unter anderem verabschieden, hören wir heute in der aktuellen Folge mit Holger Guck, dem traditionellen Coach Roundtable. Viel Spaß! Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast, mittlerweile mit einer traditionellen Institution, wo schon in der vergangenen Woche die Frage kam, wann kommt der nächste, der Coach Roundtable mit Holger Guck. Herzlich willkommen, guten Morgen am Freitag, Holger.
Hallo an alle da draußen, hallo lieber Olaf. Ich freue mich, dass wir schon wieder in unsere nächste Aufnahme einsteigen können.
Ich freue mich auch und wir fangen gleich mal mit einem, wie ich immer sage, satten und wichtigen Thema an, weil ja nun aktuell auch Wettkampfsaison ist, wir beide als Wettkampfcoaches auch aktiv sind und es ist in den letzten Wochen, wie das immer so ist um Wettkämpfe herum, vermehrt die Diskussion bezüglich Juryentscheidungen in Bodybuilding-Wettkämpfen aufgekommen und natürlich auch die häufig vorkommende Konstellation, ich mache das mal so in so einem Obersammelbegriff, Holger, Funktionär, Juror, Wettkampfvorbereiter, vielleicht sogar in der Dreier-Kombi Juror und Wettkampfvorbereiter und noch Verbandsfunktionär und vielleicht sogar gegebenenfalls noch Sponsor und was da alles für Dinge gegebenenfalls noch dazugehören. Ich stelle dir mal die Frage. Ich persönlich kann es für mich beantworten. Ich sage immer, it's a question of honor. Wenn ich coache, gehe ich nicht in die Jury, obwohl ich auch könnte. Wie siehst du es?
Ja, also das ist wirklich, ich hatte das, wer bei mir auf den auf dem Insta-Account ab und zu mal ist, der hat das gesehen. Ich habe das tatsächlich auch erst vor kurzem, weil es da wieder also einen aktuellen Fall in den unter den bekannten Größen im deutschen Bodybuilding gab, habe ich das auch mal bei mir thematisiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu diesem Thema auch, ich habe mit diesem Thema auch eine lange Historie und eine lange Geschichte. Und habe da wirklich schon vieles aus unterschiedlichen Seiten miterlebt. Aus der Seite als Athlet habe ich das schon miterlebt. Aus der Seite als Coach habe ich das schon miterlebt und ja, ich habe da auch schon ja mit vielen Verbandsfunktionären über dieses Thema gesprochen und ja, aber da kam unterm Strich eigentlich nichts bei rum. Wenn es darum geht, einen ja guten Bodybuilding-Wettkampf abzuhalten, dann finde ich persönlich, dass man ja eh schon ein bisschen so das Problem hat, dass Bodybuilding halt einfach Bodybuilding ist und nicht Fußball. Das heißt, beim Fußball ist es ein Tor oder ist es kein Tor. Das kann ich noch mit der Kamera überwachen, ob der Ball über der Torlinie war und ob er nicht im Abseits war, kann man alles kontrollieren. Aber beim Bodybuilding ist es halt so, dass wir ja eh schon eine Sportart haben, die von der, ja, ich sage jetzt mal subjektiven Bewertung und teilweise objektiven Bewertung, aber es ist immer ein Gemisch von mehreren Wettkampfrichtern lebt. Und das ist natürlich mit Sicherheit für viele etwas, wo sie sagen, ja, das Ergebnis konnte ich nicht nachvollziehen und das Ergebnis konnte ich nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist einfach im Bodybuilding so. Das finde ich, was war das Erste, was du angesprochen hast, das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm und ich kritisiere eigentlich auch keine Ergebnisse von der Wettkampfjury und von Wettkampfrichtern, weil das einfach halt mal so ausgefallen ist. Oftmals kennt man als Außenstehender und als Zuschauer nicht die ganz konkreten Vorgaben, die in den Regularien stehen, auf was liegt die Klasse konkret Wert, was ist gern gesehen, was ist nicht gern gesehen, was wird abgewertet, wie genau sollen die Posen aussehen und, und. Also da sind viele Faktoren, wo man jetzt sagt, die fließen in die Bewertung mit ein und in diese Beurteilungen. Wenn man dann mal nicht jetzt, wenn man dann jetzt mal einen auf eins gesehen hätte und der wird dann dritter Platz, ja, dann denke ich mal, muss man das hinnehmen. Dann kann man sich noch drüber informieren, aber da bekommt man ja meistens auch dann so Wischiwaschi-Aussagen. Aber das denke ich mal geht klar. Was aber jetzt schlecht ist, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich schon auch oft darüber geärgert habe, sondern das ist auch sehr schlecht für den ganzen Bodybuilding-Sport, wenn dann so eine Konstellation dann auch noch auf die Außenwirkung trifft, dass man auf einmal Fotos im Internet sieht, wo Athleten ganz stolz ihren ersten Platz-Pokal präsentieren. Und daneben steht ein Mann in einem Sakko mit einem Verbandslogo drauf, der ihr dann die Hand schüttelt und der sich mit ihr freut. Und das wird dann auf der Seite des Wettkampfrichters gepostet, der aber gleichzeitig auch der Coach ist. Also das ist eine Sache, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und das wurde ja schon so oft diskutiert. Und da wurde dann begegnet von den Verbandsseiten aus, ja, wir haben ja nicht nur einen Wettkampfrichter, der die Entscheidungen trifft, wir haben ja sieben und das beste und schlechteste Ergebnis wird ja immer gestrichen und bla bla bla, was man dann da alles immer so liest, um das abzuschwächen. Aber letztlich geht es nicht darum, sondern es geht da um die Außenwirkung. Was macht das denn für ein Bild, wenn alle anderen Athleten, die vielleicht auch auf dieser Meisterschaft waren oder vielleicht sogar in derselben Klasse wie dieser Athlet oder diese Athletin waren, was hat das denn für eine Außenwirkung, wenn die das sehen? Also selbst wenn dieses Konstrukt aus der Bewertung so gut ist, dass diese Meinung dieses Wettkampfrichters überhaupt keine Relevanz hat, was ja auch nicht sein kann irgendwie, selbst dann ist das in meinen Augen eine ganz, ganz schlechte, miserable Außenwirkung für den Verband, für den gesamten Sport. Und das sollte jeder Verband untersagen, dass es so etwas gibt. Verstrickungen zwischen Athleten als Coach, als Wettkampfrichter, wie du sagst, als Sponsor oder als sonst irgendwas oder sonstige Verbandsfunktionärsgeschichten. Das sollte immer strikt getrennt werden. Muss man irgendwie organisatorisch regeln. Und ich finde, das würde insgesamt sehr, sehr viele Diskussionen in den sozialen Medien nichtig machen und würde insgesamt ein besseres Bild auf den ganzen Sport werfen.
Also ich unterschreibe das, was du da sagst, hundertprozentig komplett. Möchte dazu jetzt noch ein paar Dinge beisteuern, die ich weiß und seit Jahren beobachte. Ich persönlich will mal so noch in die andere Richtung gehen. Entscheidung ist Entscheidung. Ja, dieses Nachkarteln, wenn die Entscheidung getroffen wurde, ich glaube, da sind wir uns beide einig, das macht überhaupt keinen Sinn. Da kann man jetzt damit einverstanden sein oder nicht, das ist einfach so. Ja, und man darf sich da durchaus mal ärgern, aber das muss man abhaken, weil man unterwirft sich hier den allgemeinen Regularien eines Schönheitswettbewerbes. Ne? Keine Weite, kein Gewicht, ja, genau. Keine Höhe, nichts irgendwas, was abrechenbar ist. Es wird kein Tor geschossen, es gibt kein Knockout, gar nichts, wie im Kampfsport.
Ja, richtig.
Also das nochmal auch mein Standpunkt dazu. Und ich sage, dass auch jeder Athletin und jeden Athleten, wir tragen solche Entscheidungen immer mit Anstand und Würde, auch nach außen hin. Ja. Die andere Seite sehe ich als extrem problematisch an, muss leider eben auch sagen, und deswegen spreche ich das hier auch so klar an, ist ein Problem bei der GmbF auch so. Ja. Es gibt viel zu viele Wischiwaschi-Aussagen, was das angeht mit dem Mitvoten und Nicht-Mitvoten. Mal ist es so, dass der coacht oder der beste Freund oder irgendwas ist, dann wird mal die Wertung gestrichen, dann votet der mal wieder nicht mit. Das sind so Dinge, da fehlt mir die absolute Transparenz. Ja, was ist nun, wenn sein Athlet da oben auf der Bühne ist? Ja, was ist denn nun? Votet er nun mit oder nicht? Die Frage muss doch mal schlüssig beantwortet werden können. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn das so ist, muss man, wenn er mitvotet, muss man das komplett überdenken. Zweiter Punkt. Ganz wichtig. Wenn derjenige nicht mitvotet, was ich dann in dem Fall okay finde, aber warum bleibt er dann in der Jury sitzen? Warum rutscht der Schattenmann oder die Schattenfrau, man hat ja immer eine Doublette in der Jury, nicht nach? Es gibt ja immer einen Ersatzmann in dem Fall. der das machen kann. Warum sorgt der Headcharge nicht dafür, dass er geht? Es ist über Jahre und besonders in den letzten beiden Jahren extrem augenfällig gewesen bei einer Klasse, in der wir entweder selber gestartet sind oder in der du Athleten hattest, so will ich das mal so allgemein formulieren, ist über Jahre so gewesen, über Jahre, die letzten zwei Jahre, so deutlich sichtbar diese Bevorteilung in dem Moment, ja. Und das hat nicht nur mich selber betroffen, sondern im Folge und dann darauf folgenden Wettkampf auch noch andere Leute, dass ich mir dann sage, auch dieses Jahr betreffende Athleten können damit in der Top-3-Platzierung hier mehr als zufrieden und gut bedient sein. Ja, aber es ist immer wieder das Gleiche. Der Juror sitzt Jahr für Jahr, Wettkampf für Wettkampf mit drinnen. Ja, und wenn er selber antritt, ist the same procedure as every year. Auch. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Ich möchte mal den gegenteiligen Fall nennen, weil es so augenscheinlich ist, diese ganze Geschichte, dass man da wirklich was in den Regularien ändern muss. Und dabei meine ich jetzt nicht, Holger, die Bewertungskriterien. Die sind eben so, wie sie sind. Das habe ich ja eingangs gesagt.
Ja.
Gleicher Wettkampf im vergangenen Herbst, nur in Österreich. Anderer Verband, andere Juroren. Beide Athleten, wo sonst der eine in der Jury sitzt, der andere antritt, das nur als Beispiel, abgestraft wurden bis nicht mal Finale.
Oh.
Und das sagt doch, glaube ich, auch einiges über die Qualität letztendlich dann aus. Und ich weiß nicht, ob man sich mit diesen Gefälligkeiten einen Gefallen tut. Und da zählt für mich, so wie du es auch gesagt hast, absolute Transparenz. Und Leute, bitte doch nicht im Verbandsjackett oder in der Jurymontur euch fotografieren lassen. Ja. Und ich frag mich auch, welcher Geier den Athleten reitet, das so zu machen. Er zieht sich das doch selber dort mit rein. Wenn du einen Coach in der Jury, ich bin oft gefragt worden, ob ich das mache, Holger, ist für mich eine Frage der Ehre. Nicht mal bei unserem eigenen Cup am 8.10. werde ich das machen, weil Athleten von mir starten. Ja.
Also weißt du, das, wie gesagt, das Thema verfolgt mich ja schon so lange. Was ich da schon alles für Sachen mitbekommen habe, ob die jetzt stimmen oder nicht, da wurde schon erzählt, dass unter den ganzen Wettkampfrichtern am Vorabend am Tisch mit einem Weizen darüber gesprochen wurde, wer der deutsche Meister wird und wie man dann das alles macht. Und weißt du, da brodelt halt eine Gerüchteküche, die auf diesem ganzen Konstrukt halt einfach so aufbaut. Und das große Problem ist halt immer, es läuft ja immer auf dasselbe drauf zurück, ist halt immer, dass halt jeder, auch ich sage jetzt mal irgendwie auf eine Art und Weise finanziell und vielleicht auch von seiner Außendarstellung von bestimmten Sachen profitieren möchte. Ne? Also als Wettkampfrichter wird mir jetzt nicht so viel Geld verdienen, aber wenn ich jetzt ein Coach bin, dann verdiene ich natürlich Geld. Also mache ich doch Wettkampfrichter und Coach. Das ist ja für mich von der Lukrativität her eine ganz logische Schlussfolgerung, ja. Wenn ich ein ganz, ganz schlauer Coach bin, dann mache ich auch noch, so wie ich das gemacht habe, mache ich dann auch noch meine eigenen Supplements, dann verdiene ich noch mehr an den Athleten. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist halt immer so eine Geschichte, wo dann ganz, ganz oft halt auch auf diese finanzielle Geschichte zurückzuführen ist, wo dann Leute sich da bereichern wollen und dann wird da getuschelt und gemuschelt und gemacht und Ich habe mal eine Athletin zu einem ganz, ganz, ganz bekannten Vorbereiter geschickt. Und der Vorbereiter hat eiskalt zu ihr gesagt, egal wie du ausschaust, wenn du über mich startest, bist du sowieso im Finale. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ich glaube dir das. Und Wenn das einer weiß, dann ist das tatsächlich so. Es gibt natürlich auch in dem Bereich wieder besonders gute Beispiele, die von hoher Integrität und Seriosität sind, die sich eben das hart erarbeitet haben. Also wir müssen mal eins ganz klar sicherlich auch sagen, dass der Ruf eines erfolgreichen Coaches schon eine gewisse Rolle spielt, wenn die Athleten antreten. Ja,
ja, besonders, auf jeden Fall.
Ja, besonders in den großen Verbänden. Ich finde das per se eigentlich auch gar nicht schlimm. Ist auch in Ordnung. Aber wenn er dann in der Jury sitzt, hat das für mich nochmal eine andere Bedeutung. Ich möchte eine ganz interessante Geschichte zum Besten geben, die so auch passiert ist im Jahr 2019. Deutsche Meisterschaft GmbF. Und in der Jury saß jemand, hat mitgevotet. Sein Athlet gewinnt eine Klasse. Das war auch in Ordnung, dass der Athlet gewonnen hat. War völlig okay. War völlig okay. Ja, geht völlig in Ordnung, das Ergebnis. Aber er hat ihn gecoacht und ohne, dass es abgesprochen war mit den Offiziellen, stürmt er auf die Bühne und überreicht ihm den Pokal. Macht einen guten Eindruck.
Macht super Eindruck, ja. Direkt vom Jury-Tisch direkt hoch zum Pokal übergeben.
Und jetzt kommt der Knaller. Athletin von mir, die in der Bikini-Klasse im Jahr 2019 bis ins Finale vorgekommen ist. Ja, und damals hatten wir in der Bikini-Klasse 22 Athletinnen. Ja. Und dann bist du schon mal bei der GmbF gut dabei und sie war hatte keine 100%, aber sah gut aus und hat noch was gefehlt. Lange Rede, kurzer Sinn, packt sie jedenfalls auf den fünften Platz. Hat damit hochzufrieden sein können, man hätte auch noch weiterarbeiten können. Und sie wechselt dann genau zu diesem Coach, von dem ich gerade gesprochen habe, der auf die Bühne gestürmt war, weil er auch in der Jury sitzt. Sagt sie auch ganz offen, um ihre Chancen zu erhöhen. Ach, und da sieht man eben mal, wie sich das auf die Athleten dupliziert. Abgesehen davon war sie keine 3 Monate dann bei ihm und weil das ja auch nicht gepasst hat und dann war es eben dann doch nicht so und ist ja dann immer, dann stellt man fest, dass alle Coaches eigentlich doch im Grunde genommen dasselbe machen, ja. Und wenn sie akribisch arbeiten und dass es dann menschlich nicht passt, das Ende vom Lied war, dass sie nach der erfolgreichen Herbstsaison 2021 bei mir wieder angefragt hat.
Ja. Ah, okay. Ja. Und hast du sie wieder genommen?
Nee.
Jetzt mal einfach so?
Nee. Nee. Also okay. für mich spielt in solchen Fällen ehrlich gesagt nicht die Rolle, dass die den Coach wechseln. Damit kann ich professionell umgehen. Für mich ist immer entscheidend die Art und Weise. Ja. Also ja. Wie macht man das? Und ja. Ich sag da immer offenes Visier. Ja. Also es ist auch meine persönliche Umgehensweise. Sag's doch, wie es ist. Ich gehe jetzt zu dem anderen, muss nicht mal sagen, weil. Aber doch nicht so Geschichten sagen, oh, das Training, wie ich es jetzt auch zuletzt hatte mit einem Athleten. Ja, hatte ich auch ein Jahr bei mir im Aufbau. Bombe aufgebaut. Man sieht richtig sein ganzes Potenzial. 4 Monate vor der Herbstsaison sagt der Coachwechsel. Hat er nicht mal so gesagt. Er meinte nur, ja, irgendwie und irgendwas so passt so vielleicht die Motivation dann nicht mehr und vielleicht auch meine nicht. Und da wird irgendwelche Schwingungen werden dann plötzlich gespürt. Und man sitzt dann auch 3,5 Stunden, 4 Stunden im Auto und sagt nichts, um dann 14 Tage später sowas zu erzählen. Das ist für mich unwürdig. Das ist für mich unwürdig. Und ich bin der Meinung, dass kein Coach, der sich menschlich sauber verhält, das in irgendeiner Art und Weise auch verdient hat. Das ist auch wenig wertschätzend und respektlos der Arbeit gegenüber, auch der Mentalarbeit. Wenn jemand wechselt, soll er das tun, habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen damit. Wenn er meint, er fährt woanders besser, soll er es sagen. Kann ich mich drüber ärgern in dem Moment, weil ich sage, wir hätten auch was zusammen erreichen können. Ja. Aber das ist dann trotzdem noch fair. Aber irgendwelche Geschichten zu erzählen, ja, und da muss ich eben auch sagen, so Vorwände zu finden, ne? Muss ich zu den männlichen Athleten sagen, Junge, guck mal ins Ende von deinem Hosenbund und mal unten rein, wo deine Eier sind. Entschuldige jetzt mein deutscher Röcker.
Ja, verstehe ich. Ja, also Coachwechsel, da habe ich auch eine gewisse Reife schon entwickelt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ah, früher habe ich das alles noch persönlich genommen. Mensch, war ich immer enttäuscht und so weiter. Und heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich das überhaupt nicht mehr persönlich nehme, dass ich das in gewissen Situationen tatsächlich auch sogar begrüße und verstehe. Ich kann auch mal ein ganz konkretes Beispiel sagen. Ich hatte einen Athleten, der wurde beim DBFV Juniorenmeister. Und bei seinem ersten Start, glaube ich sogar, wurde der direkt Meister, deutscher Meister. Und war aber, ja, ich sage jetzt mal, auf der nicht-naturalen Schiene schon ein bisschen unterwegs und wollte das Konstrukt aber, ich sage jetzt mal, nochmal mit dem Faktor 200 ausbauen. Also ein richtiger, man könnte sagen, ein richtig ambitionierter Athlet, aber das ist in meinen Augen dann schon überambitioniert, ja. Kosten-Nutzen-Faktor aus, völlig außerhalb der Verhältnismäßigkeit. Und da hat man sich dann auch tatsächlich darauf geeinigt, dass ich dann tatsächlich für ihn der falsche Coach bin. Ich habe ihn unterstützt bis hierher, aber ich persönlich muss sagen, da habe ich dann schon, ich habe dann da, bei solchen Fällen habe ich dann schon meine Grenzen, wo ich sage, da bin ich dann raus, da bin ich auch nicht mehr der Richtige, da bin ich nicht risikofreudig genug und da habe ich auch zu viel, da liegt mir auch zu viel an der Gesundheit von einem Athleten. Das ist jetzt aber nur mal ein Beispiel. Wenn man mit einem Athleten, ich sage jetzt mal selber, mit dem Fortschritt nicht so richtig zufrieden ist und ich denke, Mensch, jetzt habe ich schon alles bei dem ausprobiert. Und wenn dann dieser Athlet das selber einem auch so sagt und man dann darüber spricht und dann kommt man letztlich dann drauf, ja, probier es doch einfach mal bei jemand anderem. Das hatte ich jetzt vielleicht in meiner Laufbahn vielleicht zweimal, aber da habe ich das absolut verstanden und da habe ich gesagt, ja und super und genau das machst du jetzt und wen hast du dir ausgesucht und habe ich dann auch Tipps zum Wechsel gegeben und so weiter. Aber es gibt auch Fälle. So wie du jetzt das schilderst, wo das halt einfach unsauber läuft. Und das finde ich auch, das ist sehr, sehr schade. Aber wirklich, also ich nehme da inzwischen eigentlich fast nichts mehr. Ich versuche das nicht mehr persönlich zu nehmen. Also man ärgert sich dann schon, aber früher hat mich das wochenlang beschäftigt. Und das macht's heute nicht mehr.
Ja, also ich muss das auch sagen, mich beschäftigt das auch immer wieder, vor allen Dingen, wenn dann aufkommt, das ist ja das nächste Ding, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Enttäuschung und eigentlich auch, Junge, warum beleidigst du jetzt meinen Intellekt? Ja, du kriegst dann mit, eigentlich hat der Wechsel längst stattgefunden und dir wird in der WhatsApp-Nachricht gesagt, ich weiß noch nicht, was ich mache. Es ist nicht mal der Anstand, dass man einen Telefonhörer in die Hand nimmt, sondern das erst erbitten muss. Ja,
das ist ganz schlecht.
Ja, ganz schlecht. Und dann wird noch erzählt, ich weiß noch nicht, was ich mache. Aber dann kommt ein paar Wochen später auf, der Wechsel ist längst vollzogen. Warum sagt man das nicht einfach? Ja, warum sagt man das nicht einfach? Warum sagt man nicht einfach, ich komme hier nicht weiter, ich habe woanders ein besseres Gefühl, ich bin jetzt da und da hingegangen oder sag auch nicht, wohin du gehst, das ist auch nicht wichtig, wobei ich es einfach dann auch in dem Moment in Ordnung fände, es zu sagen. Und man muss immer mal so sagen, ich unterscheide auch immer noch so Wechsel, das kommt noch dazu, ob das jemand innerhalb einer Saison macht. Vor allen Dingen dann, wenn nichts vorgefallen ist, können ja menschliche Dinge vorfallen, aber wenn nichts vorgefallen ist, ob es jemand innerhalb einer Saison macht oder ob er nach Abschluss der Saison sagt, so du, ich gehe jetzt und mach da weiter. Aber ich gehe durch da auf.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Ein Riesenunterschied, ja.
Ja, absolut. Ich gehe durch ein Jahr lang Aufbauphase. Athlet wird aufgebaut, ist erfolgreich und dann passt ihm variables Training oder irgendwas nicht. Oder weil er Hyper-Extensions machen soll, sehe den aber im nächsten Studio alleine Hyper-Extensions machen. Ja. Und warum er die machen soll. Und macht sie dann aber trotzdem, weil es der andere dann gut findet, dann ist es ja wieder besser. Ja? Mhm. Und im Grunde genommen, wenn du dann die Ernte einfährst mit der Diät, die ja gegen die gesamte Aufbauphase im Grunde genommen anstrengend ist sie, aber im Grunde genommen ist sie nur Pipifax. Weil der Körper wird ja in der Aufbauphase gemacht und nicht in der Diät. Da kommt es nur auf ein paar Parameter an. Und wer ein bisschen Erfahrung hat, der weiß, dass man das immer hinkriegen kann. Ja, da hängt es eigentlich nur von der Disziplin ab. Da muss der Trainer jetzt nicht so spektakulär hart arbeiten. Also ich glaube, ein Kaloriendefizit, das kannst du schon Neunjähriger ausrechnen lassen. Na? Bin ein bisschen emotional bei der Sache, gebe ich auch zu. Der Standard 15.000 Schritte, das ist ja auch eine ganz große Neuigkeit, die ich jetzt hier habe. Ja? Aber man sollte sich einfach mal die Frage stellen, wie ehrenvoll, wie ehrenhaft und wie anständig es ist, es so in so einer Situation innerhalb dieser Zeit zu machen und dann zu erzählen, es ist alles toll und es ist alles besser, erster Punkt. Und zweiter Punkt, nicht offen und ehrlich miteinander umzugehen. Mit dem Satz gepaart, und das war die Krönung für mich, und deswegen ist für mich auch das Tischtuch zerschnitten. Mit dem Satz gepaart, aber ich schätze dich als Mensch.
Mhm. Oh, ja, super, super, oder? Super, ja, das ist wirklich ganz großes Kino.
Ja. Und da weißt du eben auch automatisch, woran du bist und weißt auch unterm Strich, ist kein Verlust. Und ich gebe dir recht, man sollte sich davon nicht leiten lassen, weil wenn man mal dann wieder so in die Mannschaft reinguckt, das kennst du ja selber mit deinen, ich nenne es mal loyalen und treuen Athleten, dann hast du wieder solche, die du anguckst und denkst dem, ist das schön, dass die da sind. Das sind so tolle Leute. Hören auf alles, sind so tolle Leute und man lässt sich leider von einem oder so dann leiten.
Ja. Und weißt du noch was? Es gibt ja Verbandshopping, es gibt ja Sponsorenhopping und es gibt aber auch Coachhopping.
Ja,
genau. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Und wenn du Athleten siehst, die von Coach zu Coach wechseln im dreiwöchigen Turnus oder im halbjährlichen Turnus, dann ist das eigentlich, glaube ich, nie die Schuld des Coaches, warum dieser Wechsel jetzt schon wieder stattfindet. Ich glaube, das ist dann einfach vielleicht die fehlende Geduld oder die fehlende Disziplin von dem Athleten, sich wirklich mal auf so einen Weg einzulassen und sondern immer das Streben nach, kann es einer vielleicht für mich doch schneller machen oder besser machen. Und das macht er dann 6, 7 Mal, bis er dann irgendwann feststellt, keiner kann es schneller machen, aber ich habe jetzt all die Jahre hergeschenkt, weil wir immer wieder bei Null angefangen haben. Mhm. Ja. Also sowas gibt's ja auch und darum macht es vielleicht auch immer Sinn, als Coach mal zu gucken, bei wie vielen Coaches war der denn schon. Wenn das schon ein erfahrener Athlet ist, dann kann man sich gleich schon mal ein bisschen besser einstellen. Und für die Athleten da draußen sei gesagt, dass dieses Hopping, egal in welche Richtungen, da kein gutes Bild macht, keine gute Außenwirkung. Mhm. Also egal in welche Richtung, wenn man, jeder postet ja heute alles auf Instagram und wenn dann alle 3 Monate ein neuer Supplement-Sponsor auftaucht, der neue Coach präsentiert wird und was weiß ich, der Verbandswechsel von da und jetzt dann doch wieder nach da und jetzt passt es dann doch beim anderen Verband doch wieder besser. Das ist alles ein ganz schlechtes Außenbild. Und in der Gesamtheit sollte man sich das wirklich, wirklich gut überlegen.
Interessanterweise kommt da auch, gebe ich dir recht, auch da, Holger, und interessanterweise kommt da eben auch einfach zum Tragen, dass die erfolgreichsten Athleten eigentlich beim gleichen Coach sind.
Hm.
Ja, ist so. Ne? Hm. Nimm bei dir Jürgen Beck und nimm Jens Berthold. Das kommt nicht von ungefähr, weil man sich eben auch einfach kennt. Ja, und bitte, also das ist doch auch so ein Ammenmärchen. Dass jemand urplötzlich innerhalb von 8 Wochen einen Athleten kennt und weiß, wie der Athlet auch von der Physis her und so weiter funktioniert. Ja? Weil man feststellt, man spricht die gleiche Sprache. Ja, logisch spricht man die gleiche Sprache, wenn man einen Wettkampf machen will. Wieso auch nicht? Ja. Und ich denke immer, wenn dann solche Sachen urplötzlich zwischenrein so gehypt werden, die da gemacht werden, ist man sich gar nicht der Tatsache bewusst, dass man das vorher auch gemacht hat und dass das nur deshalb funktioniert, weil der Coach vorher eine Riesenarbeit geleistet hat. Ich möchte 2 Beispiele mal noch anführen und dann auch das Thema dann dabei belassen, weil da könnte man sich ewig drüber unterhalten. Wir haben ja jetzt im Team Stronger Than You eine ganz, ganz erfolgreiche Senkrechtstarterin. Das ist die Karis Sach. Und die Karis hat die Women's Physik souverän gewonnen, sich die Pro-Card bei der IDM gesichert. Und die Karis arbeitet bei den Meisterschaften, die jetzt GmbF, INBA, PNBA sind, mit mir zusammen. Ist auch gesponserte Athletin, weil sie eine große Zukunft vor sich hat. Aber die ist eben auch bei ihrem vorherigen Coach, beim Björn. Und der Björn hat eine super tolle Arbeit geleistet. Ich kann ganz unterschiedlicher Auffassung in manchen Bereichen sein. Mhm. Aber der Björn ist ein Trainer mit einer exzellenten Expertise und der hat sie aufgebaut, der hat sie dahin geführt. Das hefte ich mir doch nicht an. Ich habe mit ihr ein Posing gemacht und eine Kür kreiert. Das war's.
Ja.
Ja, das war's. Und die Arbeit hat er gemacht und ich würde das niemals auch nur in irgendeiner Art und Weise in Abrede stellen. Ja, auch das ist wieder für mich einfach auch eine Frage von Anstand. Ne? Der hat's gemacht, der hat sie entdeckt, der hat sie geformt. Ne? Und niemand anders. Und toll, 12 Monate Aufbauphase, man kennt sich übrigens 3 Jahre, 12 Monate Aufbauphase miteinander gemacht und dann die 4 Monate in der Diät. Klasse, das ist eine gute Einstellung. So kann man durchs Leben gehen, finde ich.
Mhm.
Und anderes Beispiel, was Coaches an sich noch angeht, Es gibt die Geschichte des Hotelzimmers, wo plötzlich zwei Athletinnen zusammenliegen, die denselben Coach haben. Einen überaus erfolgreichen Coach. Überaus erfolgreichen Coach und der ein wahnsinniges Händchen hat und eine phänomenale Beobachtungsgabe. Jetzt unterhalten sich die beiden Athletinnen und stellen fest, wir haben eins zu eins denselben Plan, Training und Ernährung. Und eine davon sagt, ja, ist doch geil, der weiß, was er tut. Es funktioniert ja offensichtlich. Ich meine, es ist sicherlich in den Mengen angepasst ans Gewicht und alles, ne? Und die andere sagt für sich, nee, also ich möchte schon das ganz individuell haben. Ja, warum? Warum denn? Never change the running system. Was bei dem funktioniert, wenn er damit die guten Erfahrungen hat, ja, warum denn nicht auf alle anwenden? Offensichtlich sind sie extrem erfolgreich. Der ist eine Profifabrik, der Mann. Ja, also muss es doch gut sein. Also ich weiß nicht, wie man, was man da von Athletin oder Athletenseite wirklich erwartet, dass da jetzt die ganz neue Zaubernummer kommt gegenüber anderen. Der Martin Hahn hat da mal was Gutes gesagt. Nur weil ein Trainer teurer ist oder bekannter ist, heißt es noch lange nicht, dass er das auch ganz anders macht.
Das ist richtig.
Ja.
Das ist völlig richtig, ja.
Und ja, also weites Feld und ich bin da auch froh, dass wir mal darüber gesprochen haben.
Absolut. Also
Ja.
es ist wirklich ein Thema, das wird nie aufhören, dass man sich darüber die Köpfe einschlägt in den sozialen Medien und sonst irgendwo und sich da auslässt und diskutiert. Ja, also das also kann man nur, egal ob man jetzt als Coach funktionieren möchte oder als Athlet das gut machen möchte, kann man nur sagen, ich habe absolutes Augenmerk und lieber vorher überlegen, nochmal drüber schlafen, bevor man irgendwelche Entscheidungen da trifft.
Richtig. Und genauso ist es ja mit dieser Kombination Jury und das andere. Und vielleicht
Ja.
guckt man sich da mal wirklich mal sich selber kurz an und überlegt sich, wie es einem in dem Moment selbst gehen würde. Und also ich muss allerdings eben auch dazu sagen, dass es auf der anderen Seite wieder viel, viel mehr gibt, die nie coachen würden. Ich kenne einen weiblichen Juror, die viel Bikini-Coaching gibt, aber sie macht das immer so als Judge, so ganz ehrenvoll und bewertet extrem fair, ist bekannt dafür. Es gibt auch die gegenteiligen Beispiele. Aber die coacht eben nicht nur eine Athletin, ja, sondern da kommen eben viele nur zum Posing-Coaching, ja.
Ja.
Und ja,
Ach so, die macht nur
und
Posing-Coaching quasi oder so, oder?
genau, aber zieht eben keine vor und das muss man ja auch können. Und also so jemand hat den absoluten Respekt auch von mir verdient.
Ja, das ist ja eine völlig andere Nummer. Wenn eine wertende, richtende Person jedem, der Lust auf ihre Meinung und ihre Expertise hat, einlädt, um ihr Tipps beim Posing zu geben. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was sich doch jeder eigentlich wünscht, oder? Aber das jetzt dann nur für den Kreis der Internen, die 250 € im Monat bezahlen und ne, so, da wird's dann schon wieder komisch. Also wenn sie das so macht, das ist ja super. Da würde ich meine Athleten auch hinschicken. Ist doch logisch.
Mach ich tatsächlich, mache ich tatsächlich auch
Na
gern
klar.
und einfach auch deshalb, weil die das absolute Auge hat und weil man muss schon bestimmte Dinge auch verbandsspezifisch in dem Bereich sehen und da spielt ja nun die Bikini als von mir sogenannte Lotterieklasse die größte Rolle. Ja. Und insofern, ja, also da, ich bin damit auch fein, was solche Sachen angeht, aber das andere, das muss einfach auch mal gesagt werden. Und wenn man nicht in diese Anrüchigkeit zu dieser extremen Vetternwirtschaft kommen will, bei einem ohnehin extrem subjektiven Sport, beginnt, denke ich, die Arbeit nicht nur auf Verbandszeiten, das auch ein wenig zu unterbinden, sondern das sollte sich auch jeder seiner eigenen Werte bewusst sein und sie hinterfragen. Meiner Meinung nach.
Ja, sehr schön gesagt.
Ja. Ja, Wettkampf vor der Brust, Holger. Wenn der Beitrag hier gesendet wird, dann sind zwei Athlet von dir bei der EM der WFF gestartet. Naba, ne?
Genau, richtig. Also die
Ja.
WFF-EM ist es, genau gesagt.
Genau.
Ja.
Ja. Und da starten die Miri Kronau und der Jürgen Beck. Und ja, die haben wir ja nun beide schon in der Saison bisher gesehen, in einer bestechenden Verfassung. Jürgen als Masters-Gesamtsieger, nicht nur einfach Masters 2, sondern Masters-Gesamtsieger, IDM, GNBF.
Ja.
Ne?
Ja,
Und
richtig.
ja, die Miri mit einer Top-3-Platzierung und der Qualifikation bei der Deutschen in Trossingen. Ja. Ja, also toll. Ich bin gespannt, was die bringen, ne?
Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Der Jürgen hat ja GNBF ist ja seine Homebase, sage ich mal, und hat sich
Ja.
getraut, diesen Doppelstart WFF Naba nochmal auf der deutschen Meisterschaft zu machen und wurde da belohnt mit jeweils zweiten Plätzen in den jeweiligen Klassen, in den jeweiligen Verbänden. Und jetzt geht's nochmal auf die Europameisterschaft WFF. Ja, weil wir es gerade eben hatten. HBN Supplements ist der Sponsor, ist ein Sponsor der Veranstaltung. Also HBN Supplements, aber ich habe keine Funktion als Wettkampfrichter, Coach, als Wettkampfrichter oder Judge oder sonst irgendwas, ne? Also das ist jetzt diese Konstellation, die es tatsächlich hier gibt. Ja, aber das eine ist letztlich ja nur, dass ich diese Veranstaltung finanziell unterstütze und das auch da, dafür darauf darum wird das da Ganze auch präsentiert. Aber ansonsten ja, starte ich da ganz normal mit zwei Athleten als ganz normaler Coach. Wir werden uns in die Konkurrenz reinstellen. Die wird ja dann international sein. Ich habe schon gehört, es kommt Slowenien und was weiß ich noch was alles, Italien, glaube ich, und auch Österreich und so weiter. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Veranstaltung und wie wir da abschneiden werden. Ja, und da gibt es natürlich auch noch eine ganz, da ist es natürlich auch ganz toll, weil wir zwei jetzt diesen Podcast aufnehmen, weil du ja auch mit den beiden Athleten und Athletinnen in Kontakt stehst. Und da sieht man auch wieder, was man schaffen kann oder vielleicht noch mehr schaffen kann. Das wird sich zeigen am Samstag, wenn man auch als Coaches mal vielleicht zusammenarbeitet. Jeder Coach hat so seine Stärken und seine Schwerpunkte. Und ja, die Miriam Gronau, die haben wir ja beide jetzt nochmal in die Mangel genommen seit ihrem letzten Wettkampfstart. Ja,
Ja.
also du bist ja auf der, ich sage jetzt mal, Behandlungsseite, Physio und Massagen und so weiter, bist du ja top. Und das ist ja ein Feld, wo ich jetzt überhaupt mich nicht auskenne. Wo ich die Miri jetzt zu einem Externen geschickt hätte für diverse Lymphbehandlungen und sonstiges. Und da hast du ja dich dann einfach bereit erklärt, das zu übernehmen. Und da entsteht dann unterm Strich für den Athleten ja etwas noch Tolleres und etwas noch Besseres, nur weil wir beide uns jetzt nicht als Konkurrenten ansehen, sondern als Kollegen. Ne? So. Also das muss man auch mal sagen. Also man sollte da einfach im Sinne des Athleten sollte man da einfach offen sein für so etwas. Und dann werden wir jetzt mal gucken, was da am Samstag bei rumkommt, Olaf, oder?
Ja, also ich bin schon gespannt. Erstmal auch vielen, vielen Dank für deine sehr wertschätzenden Worte da. Das war, also für mich war das so eine, trotz akuter Termindichte, war das einfach so ein, ja, auch so eine, ja, so eine gute Sache, wo ich jetzt gesagt habe, ja, Lymphdrainage bei den Mädels, wir haben das immer Bein, in den Beinen eben viel Wasser auch gehalten wird. Für unsere Begrifflichkeit viel Wasser gehalten wird. Und ja,
Ja.
Lymphdrainage ist eben halt auch sehr teuer. Und da habe ich gesagt, komm, da finden wir einen Weg, das können wir schon preislich gut gestalten. Ich wollte auch mal in dem Zusammenhang, gerade weil wir gut zusammenarbeiten, sehen, wie weit können wir da kommen. Kann das also auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wir haben uns da auch immer abgestimmt. Ja, ich habe dann zu dir gesagt, ohne da gegebenenfalls eine Athletin zu verunsichern, ja, erst mit dir gesprochen und habe dann so Sachen gesagt wie, ja, müsste man vielleicht mal darauf achten, Training etwas runterschrauben, Stresslevel etwas senken, ja, so Dinge eben erst besprochen. Auch in so einer Phase muss man immer sehen, dass Athletinnen und Athleten extrem sensibel sind, kurz bevor die im Wettkampf hochgehen. Und
Ja.
ich finde es zum Beispiel fatal, irgendwie einen Trainer in so einer Geschichte zu übergehen. Du bist ihr Coach. Und es ging ja darum, ohne dass da wir hätten Wunder da bewirken können, aber es ging darum, das einfach mal ein bisschen freier zu machen. Und hinzu kommt, dass sie einfach auch eine echt tolle Athletin und eine tolle Persönlichkeit, das kann ich schon mal ankündigen. Die Miri wird nach ihren Wettkämpfen hier auch in den Podcast kommen, aber erst bevor sie in den Podcast kommt, haben wir beide vereinbart, wir reißen im Training erstmal die Bude ein.
Ja, also das ist
schon einmal gesagt. Und also die ist echt cool. Freut euch da auch mal auf Miriam Kronau.
Ja, absolut. Miri ist auch ein Paradebeispiel, weil wir es gerade eben hatten mit Thema Coach, mit Thema Treue. Ja. Und mit Thema einfach mal bei einer Sache bleiben. Die Miri hat jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob 3 Jahre oder ich glaube 3 Jahre, 3 Wettkampfjahre hat die Miri jetzt auf die Fresse bekommen. Mhm. Ganz klar auf die Fresse bekommen. Die hat sich immer hart vorbereitet. Die erste Vorbereitung mit der Miri war wirklich richtig brutal, weil die wirklich mit sehr wenig Kalorien in die Diät reinging und weil wir da einfach noch nicht so lange gearbeitet hatten. Das war wirklich brutal. Und die wurde jetzt immer unglücklich platziert und wir haben es auch mit der Form erst im Laufe der Zeit jetzt immer besser und besser hinbekommen. Und dann hat sie nochmal stark aufgebaut für den Klassenwechsel. Und ich habe aber nie von der Miri auch nur ein Wort oder eine Silbe gehört, dass sie jetzt meint, dass ein anderer mit dem anderen das jetzt machen zu wollen oder sonstiges. Also die hat immer an die Sache geglaubt und hat halt einfach jetzt dieses Durchsetzungsvermögen gehabt und gesagt, ja, es braucht diese Zeit und hat dem Ganzen die Zeit gegeben und jetzt hat es halt ganz einfach mit dem vize-deutschen Meistertitel funktioniert. Und jetzt werden wir gucken, was jetzt auf der EM passiert und dann, ja, und das ist für mich ein ganz tolles Beispiel, dass man das halt einfach eben auch auf so eine beständige Art und Weise machen kann und wahrscheinlich unterm Strich dann da besser fährt.
Ja, und sie ist eben auch einfach, aber alle Leute, die ich von dir auch kennengelernt habe, merke ich das eben auch, die der erste Satz, den sie immer sagen, ist: Der Holger ist halt einfach menschlich auch top. Und ich denke, das macht einen guten Coach aus. Ja. Und dass er so menschlich diese Verlässlichkeit und diese Verbindlichkeit hat. Und dass er dann auch noch der andere Athlet, der jetzt bei der EM startet, der Jürgen Beck. Wir sind ja sowas wie Wettkampf-Buddies, er und ich, weil wir schon gemeinsam auf der Bühne standen. Kann auch hier sagen, eines meiner Vorbilder mit, der Jürgen ist tatsächlich auch nochmal 4 Jahre älter als ich und sein in einer überragenden, in einer bestechenden Form sowas von ein fairer, freundlicher und angenehmer Sportsmann, ja, bei dem ich mich immer wieder freue, wenn ich den sehe, genauso wie der Jens Berthold von dir. Also es sind so, also das ist auch immer so geprägt so von so freundschaftlichen Gefühlen und gegenseitigem Respekt. Mal ein Beispiel auch mit dem Jens nennen, ja. Als ich den letztes Jahr bei der Internationalen gesehen habe, im Herbst, da war er in so im Tunnel, ja, und ich wollte ihn da auch überhaupt nicht stören, lag er da im Schlafsack, bevor er hoch ist auf die Bühne. Der ist extra aufgestanden, hat sich rausgeschält, um Hallo zu sagen. Ich sage, Mensch, bleib liegen, bitte, du bist gleich dran. Ja. Aber ja, das zeigt einfach mal den Umgang untereinander. Ja.
Ja.
Und da werden jetzt der ein oder andere jetzt sagen, alter Knacker. Ich sage, nee, das sind wir wieder bei den Werten. Das hat noch nie geschadet, Leute, mit denen man auch konkurrierend auf der Bühne steht, respektvoll tatsächlich auch zu behandeln. Und mit Jürgen ist das ja auch dasselbe. Und der ist halt auch ein absoluter Fighter, ne? Also der setzt ja die Sonnenbrille nicht ab, sag ich immer. Also
absolut. Habt ihr auch was aufgenommen, oder?
Mit Jürgen noch nicht. Mit Jens. Das wird noch gesendet.
Ah, genau.
Hat aber einen bestimmten Grund, den ich jetzt noch nicht verrate, warum das erst Ende Juni gesendet wird.
Okay.
Den will ich mal hier jetzt noch nicht so preisgeben. Ist jetzt hier noch Podcaster-Geheimnis.
Ich kann es mir denken.
Ja. Und weil der Jens und ich sind da so ins Plaudern gekommen und wir verraten da ein paar Dinge zu viel. Und wir werden noch eine kleine Rückschau dann mit dran schneiden für ein paar Minuten. Und ich kann aber versprechen, dass das eine ganz, ganz, ganz interessante Aufnahme geworden ist. Und auch mit jemandem, der mal einfach auch ganz selbstreflektiert sagt, ja, habe ich keinen Bock gehabt oder ich brauche manchmal einen Arschtritt. Und der Holger ist der, der mir den richtigen Tritt dann manchmal gibt. Und
Ja, genau.
so ist das dann ganz unterschiedlich.
Ja,
Ne?
richtig cool.
Ja.
Da
Aber ich
freue
bin
ich.
gespannt. Wir merken es jetzt auch und was noch kommt. Und ja, das sind tolle Aussichten und wir werden auch hier über den Ausgang berichten. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. So, jetzt haben wir noch drei Fragen, die wir in dem Roundtable an den Nutrition- und Supplement-Spezialisten haben. Eine Frage dreht sich speziell um HBN, die kam jetzt immer wieder und deswegen möchte ich sie stellen. Sie ging mir mal geringfügig auch kurz durch den Kopf, aber dann habe ich sie wieder beiseite geschoben, weil ich mir sage, du denkst ja was dabei, wenn du es so konzipierst oder würdest darauf aufmerksam machen. Es gibt recht viele Produkte von HBN und die sind alle gut und jeder in seinem Bereich auch gut einsetzbar. Aber jetzt wurde immer wieder gefragt, ist es denn ein Problem, wenn man die alle mit einmal einnimmt? Das sind doch auch so viele Kapseln. Gibt es da nicht eine kumulierte Wirkung? Das bezog sich beispielsweise so auf diese Kombi Skincare, Stress Control, Haircare. So, diese Kombination, ich glaube, andere sind so etwas selbsterklärend, weil es ja auch so Bereiche, wo die Inhaltsstoffe, Entschuldigung, jetzt hatte ich eine Wortfindungsstörung, bei denen die Inhaltsstoffe ja doch auch mitunter gleich sind und in bestimmter Menge eben auch vertreten sind. Und der eine oder andere hatte mal mir das auch fotografiert und sagt, ja, jetzt habe ich in der Früh, wenn ich einen Bacillus noch nehme und nehme meinen Omega und so, dann habe ich in der Früh verteilt 30 Kapseln. Ich frage jetzt mal freiweg, ist das so in der Kombination ein Problem, Holger, oder gibt es bestimmte Dinge, auf die man wirklich achten soll in der Einnahme der HBN-Produkte zusammen oder in Verbindung mit den anderen gängigen Produkten?
Ja, das ist auf jeden Fall definitiv eine berechtigte Frage. Die Konstellation, dass du jetzt Stress hast, dass du was für deine Haut tun willst und für deine Haare gleichzeitig auch, weil du auch nicht so volles Haar hast. Ich weiß jetzt nicht, wie praxisrelevant das ist. Das wird mit Sicherheit mal vorkommen. Ich selber bin ja auch ein absoluter Multiverwender von den HBN-Supplements. Aber was ich auf jeden Fall tatsächlich sagen kann und was auch definitiv immer bei mir auch in der Produktentwicklung berücksichtigt wird, sind eben tatsächlich solche kumulativen Geschichten. Wo haben wir die? Wir haben die ja, wenn überhaupt, hauptsächlich im Bereich der Mikronährstoffe. Haircare enthält eigentlich von den hauptsächlich funktionellen Substanzen im Vergleich zu Skincare eigentlich nichts, was sich überschneidet, weil wir da eine Hormonkomponente drin haben, eine Cysteinkomponente. Dann haben wir ganz spezifische Keratinkomponenten, die bei in der Haut überhaupt nichts zu tun haben. Und das Einzige, was sich bei funktionellen Substraten schneidet mit Skincare, ist Kollagenhydrolysat, also das Verisol. Und das ist aber nur mit einem Gramm enthalten. Also wir sprechen von einem Gramm Kollagen in der Überschneidung bei funktionellen Substanzen. Stress Control hat weder einen funktionellen Bestandteil von Haircare noch von Skincare. Also das überschneidet sich bei den funktionellen Geschichten gar nicht. Stress Control basiert auf Adaptogenen. Haircare basiert auf Keratin, aufbaufördernden und regenerierenden Substanzen. Und Haircare basiert auf Substanzen für die Hauteigenschaften, für die antioxidative Fähigkeit, für die Hautelastizität und für die Hautfeuchtigkeit. Das ist eine völlig andere Nummer. Das Einzige, was ich überschneiden kann, ist ganz einfach die Geschichte mit den Mikronährstoffen. Also das heißt die Vitamine und die Mineralstoffe, Spuren und Mengenelemente, die wir in so ein Produkt einbringen. Und da ist jetzt schon ganz klar die Überlegung, was mache ich, wenn es zu Überschneidungen kommt, wenn jemand die Produkte regelmäßig einnimmt. Und da kann sich jetzt der spitzfindige HBN-Verwender einmal diese verwendeten, eingebrachten Portionen anschauen. Und er wird feststellen, dass es bei denen, wo es Überschneidungen gibt, dass wir da immer nur mit einer 50% der NRV, also der Mindestempfehlung, für einen ausreichenden Bedarf arbeiten und niemals 100 oder mehrere 100% in so ein Produkt eingeben, eben weil es sowas gibt. Spezieller Fall, Haircare und Skincare, haben wir in Haircare, in Skincare die B-Vitamine komplett abgebildet mit 100% und haben aber bei Haircare kein einziges B-Vitamin drinne. Warum verwendet man diese ganzen Mikronährstoffe in den Produkten? Zum einen, weil sie natürlich einen berechtigten Effekt haben und zum anderen, weil uns diese Mikronährstoffe die EFSA-Claims liefern. Das ist ein ganz ehrliches Wort und mit dem arbeitet jeder Supplementhersteller, egal ob er 3 Buchstaben hat oder 6 oder 12 Buchstaben, mit den Claims von der EFSA arbeitet jeder Supplementhersteller. Und was bedeutet das Ganze? Dass du ganz einfach nach der Europäischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit nur zu ganz bestimmten Substanzen ganz bestimmte werbende Aussagen treffen darfst. Das heißt, Beispiel Haircare, wir haben da einen hochfunktionellen Zynantine HNS und wir haben einen Anutri-Komplex, die von der Effektivität für den Haaraufbau und für die Haarstabilität deutlich effektiver sind als zum Beispiel jetzt ein unspezifisches Kupfer und Selen. Aber wirklich schreiben darf ich das nur von Kupfer und Selen. Diese anderen funktionellen Bestandteile haben keinen EFSA-Claim und aus diesem Grunde darf ich das eigentliche Potenzial des Wirkstoffs nicht so benennen, wie ich es eigentlich machen müsste, um das Produkt richtig zu beschreiben. Und darum, mitunter, aber auch wegen des Effekts auf das Auffüllen von Mineralstoffen, finden sich in all diesen Produkten natürlich auch Mineralstoffe. Aber um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, es wird immer darauf geachtet, dass es bei einer kombinierten Einnahme nicht zu Effekten kommt, die jetzt irgendwie gefährlich sind oder zu viel oder sonst irgendwas. Dafür sorgen wir mit den Anteilen der Prozent des jeweiligen Mikronährstoffs an einer üblichen Referenz bemessen über die NRV. Bacillus subtilis und Skincare ist eine ganz beliebte Kombi. Da ist aber das, was eigentlich ja viele einfach mich fragen, weil wir halt bei beiden eben den Bacillus subtilis drin haben, ist die ganz klare Geschichte. Wenn du eine volle Portion Skincare einnimmst, dann kannst du dir die zweite Kapsel von Bacillus subtilis sparen. Ansonsten ist im Bacillus subtilis ja nichts weiter drin außer Gerstengras und das hat kein einziges anderes HBN-Produkt. Genau. Ist das so? Verständlich beantwortet?
Ja, ich also absolut, absolut. Also ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich davon ausgehe, dass du dir da was dabei denkst. Ich glaube, für viele Leute ist eher so die visuelle Hemmschwelle da, so die optische, wenn man die ganze Vielzahl der Kapseln dann mal betrachtet. Ich höre immer wieder, so viele Kapseln kann ich nicht nehmen und so weiter.
Ja. Ach so, ja genau, also ja. die Kapselmenge insgesamt, Leute, ja. wenn ihr von den funktionellen, also es ist so, wenn man einen wirksamen Effekt für eine bestimmte Zielsetzung haben möchte, ich möchte meine Haareigenschaften verbessern, ich möchte meine Hauteigenschaften verbessern oder sonst irgendwas. Man sieht ja auch immer wieder Kombiprodukte für Haut, Haare, Nägel und die schaffen das mit der Einnahme von 4 Kapseln. Liebe Leute, das kann nicht funktionieren. Solche Themen haben eine völlig andere Themenbasis, die brauchen völlig andere Nährstoffe, die basieren auf völlig anderen Gegebenheiten. Eine Haut basiert immer auf Kollagen, ein Haar basiert immer auf Keratin. Wenn ich mir funktionelle Substanzen raussuche und die in den notwendigen Dosierungen einbringe, damit alles funktioniert und ich möchte Haut, Haare, Nägel in einem Produkt abgebildet haben, dann müsst ihr die Kapseln von Haircare und von Skincare müsst ihr zusammennehmen und dann könnt ihr euch vielleicht maximal eine Kapsel davon sparen. Wenn ein Produkt euch das verspricht mit 4 Kapseln oder 3 Kapseln, dann ist es, ich sage jetzt nicht ein minderwertiges Produkt, aber dann ist es auf jeden Fall ein Produkt, das von den funktionellen Bestandteilen her einfach schlechter, deutlich schlechter aufgestellt sind, wie diese beiden Monosupplements. Und das ist ganz einfach das Thema. Also dieses viele Kapseln schlucken verstehe ich absolut. Wenn einer überhaupt keine Lust auf Kapseln hat, dann kann er übrigens auch diese Kapseln bei den ganzen HBN-Produkten einfach aufmachen und in Wasser reinmachen und das alles trinken. Aber auf der anderen Seite beschweren sich die Leute ja auch, wenn du dann ein Pulverprodukt rausbekommst, dass da ja irgendwelche Aromen verwendet werden Und ein Pulverprodukt muss ja auch immer mit diversen Süßstoffen versetzt werden. Und ansonsten würde es ja nicht schmecken. Also, welchen Weg gehst du jetzt? Ne? Also, du hast da immer auf der einen Seite Kritik, auf der anderen Seite Kritik. Ich kann es verstehen, wenn man nicht so viele Kapseln schlucken muss, aber ich sage ja ganz einfach, es besteht eine gewisse Notwendigkeit, bestimmte Substanzen in bestimmten Mengen in ein Produkt einzugeben, damit es funktioniert. Und wenn am Ende des Tages jemand 39,90 für Haircare ausgibt, dann will er ja nicht, dass er jetzt statt 6 nur 2 Kapseln schlucken will, sondern er will ja mit Sicherheit, dass seine Haare davon profitieren und da irgendwas passiert, also irgendein Effekt stattfindet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann musst du als Anwender in diesen sauren Apfel beißen, dann musst du für dich einen Weg finden, wie du diese Einnahme von dieser empfohlenen Tagesdosierung einfach irgendwie reinbekommst. Ich kann es nicht anders sagen, es ist so.
Ja, ich persönlich habe damit überhaupt gar kein Problem und keines der Produkte hat auf der Verzehrempfehlung irgendwie draußen stehen, ich muss sie alle mit einmal nehmen. Ja.
Ja, was man sowieso nicht machen sollte, ne? Ist ja
Ja.
klar.
Ja.
Genau, also wir werden, es ist ganz spannend. Ich habe jetzt, diese Woche habe ich ein ganz neues Produkt konzipiert. Das wird richtig spannend. Und da habe ich zum allerersten Mal in der Geschichte von HBN bei den Mikronährstoffen, also bei Vitaminen und so weiter, habe ich zum ersten Mal wirklich mich richtig aus dem Fenster gewagt und habe das wirklich richtig hochdosiert, weil eine Notwendigkeit besteht. Das wird aber ein Supplement sein, das wir nicht zur Dauereinnahme empfehlen, sondern nur für einen ganz begrenzten Zeitraum. Warum das so sein wird, das erfahrt ihr dann auf jeden Fall noch. Aber das ist dann was anderes, weil das ist dann ein temporäres Produkt, das ich nur für eine bestimmte Zeit einnehme und wenn es mir dann nicht hilft, dann setze ich es sowieso wieder ab. Ja, also da sind wir dann bei einem völlig anderen Gebiet und bei einem völlig anderen Thema. Aber sowas wie die genannten Produkte, ein Skincare, ein Haircare, ein Bacillus oder ein Stress Control, die kann ich theoretisch tatsächlich auch dauerhaft und auch zusammen einnehmen. Das mache ich jetzt bis auf Haircare bei mir selber auch. Und da wird auf jeden Fall nichts Negatives oder so passieren.
Hört einfach nochmal am Anfang der Folge Thema Stresskontrolle ab. Da
Ja.
könnt ihr in dem Clip auch nochmal das Wissenswerte zu dem Produkt hören. Dann habe ich noch eine interessante Frage, die ich selber schon ausgehebelt habe. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, aber bringt mehr Feier ab mehr? Also ich nehme mehr, gebe ich zu, ich bekenne mich schuldig. Und jetzt in der Diätphase stocke ich das auch noch ein bisschen auf, weil ich jetzt sage, jetzt gehen schon noch mal ein paar Stimulanzien, nehme noch selber ein bisschen Grünteeextrakt dazu. Ist es so, dass man mehr nehmen kann, bedenkenlos, und es auch etwas mehr bringt?
Also es ist halt so, auf der Studienseite bist du mit den Mengen safe. Es gibt aber auch Studien zu den enthaltenen Substanzen, wie beispielsweise Capsaicin, den ich für den genialsten Wirkstoff in HBN Fire-Up halte. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass man auch mit einer höheren Dosierung A arbeiten kann und B, dass man da vielleicht sogar noch einen Tick mehr Effekt davon hat. Jetzt kommt aber das Aber. Nicht jeder verträgt große Mengen Pfefferextrakt. Manche Leute bekommen es da mit dem Magen, manche Leute bekommen es da irgendwie mit, na, also das ist nicht für jeden verträglich. Und du musst ja auch, wenn du ein Produkt für viele Menschen entwickelst, dann musst du ja nicht nur gucken, wirkt das, sondern du musst ja halt auch gucken, wird das von den meisten Anwendern, oder von allen Anwendern oder von den meisten vielmehr, wird das vertragen. Und dann musst du dich am Schluss auf eine Menge einigen, die du in so ein Produkt einbringst, unter dem Punkto Effekt, aber auch Verträglichkeit. Und das ist HBN Fire-Up. Was ich damit sagen will, ja, du kannst von 4 Fire-Up vor dem Training vielleicht mehr profitieren wie von 3, aber bitte mach das vorsichtig und probier erstmal, ob die individuelle Verträglichkeit gegeben ist und ob es dir damit dann immer noch gut geht. Wenn du das bedenkenlos umgesetzt bekommst und dir das noch ein bisschen besseren Push gibt, mach es, dann go for it. Aber pass einfach auf, da es halt, wie gesagt, auch sein kann, dass es dir irgendwann auch mal auf den Magen schlägt, wenn du zu viel Pfefferextrakt erwischt oder sonst irgendwas.
Okay, also ich habe es noch nicht gemerkt. Ich darf mal hier einen Selbstversuch, der natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen ist, aber darf man hier den Selbstversuch zum Besten geben? Also ich bin mal rauf auf 6, habe jetzt da keinen signifikanten Unterschied zu 4 oder 5 mehr festgestellt, hab aber auch nichts im Magen gemerkt. Aber dass ich persönlich, und das ist auch alles in meinem Umfeld, die es Feierab nutzen, sagen alle dasselbe. Die sagen, das kickt schon ganz gut rein im Training. Du
ja.
schwitzt, es wirkt,
ja.
es funktioniert. Und ich muss einfach sagen, für mich hat es die beste Wirkung wirklich in Verbindung mit Mental Boost. Ja, da hat es die beste Wirkung. Ich habe so einen wirklich tollen Fokus im Training jetzt auch mit der reduzierten Nährstoffkalorienmenge. Ja, dass ich mich einfach auch im Training in der Zeit wohler fühle, wo es wirkt, ja, deutlich energiegeladener als dann danach. Klar, bist schlapp, wenn du im Kaloriendefizit bist, im niedrigen Kalorienbereich.
Ja.
Aber das peppt natürlich noch mal richtig auf. Also in Verbindung mit Mental Boost, gut.
Ja. Das ist eine richtig spannende Idee und auch eine richtig spannende Kombi, weil sich die Wirkstoffe auch überhaupt nicht überschneiden, sondern tatsächlich da Synergien entstehen können. Das ist eine richtig spannende Kombi. Ich werde das auch mal ausprobieren.
Also das mag ich dann auch tatsächlich gerne. Ja. Ja, wir wollen ja das Format immer in einem Rahmen halten. Wir sind bei dem wirklich interessanten Gespräch heute jetzt auf der Zielgeraden. Kleiner Ausblick. Wir werden uns natürlich weiterhin dem Thema Wettkampf und auch euren Fragen widmen. Die Fragen könnt ihr gerne via Instagram an Holger Guck oder eben auch an HBN Supplements bestellen. Besucht mal den Instagram-Account, aber besucht vor allen Dingen mal die HBN Supplement Website, wo ihr auch bestellen könnt. Musst einfach mal schauen. Unten in der Keynote von jeder Folge findet ihr den Zugang zuzüglich des exklusiven Stronger When You Hörercodes, ja, STY15 könnt ihr gerne benutzen, wenn ihr im Shop unterwegs seid und ein Novum, was erst neu ist, jetzt seit dieser Woche. Ihr könnt auch eure beliebtesten HBN-Produkte im Abo bestellen. Bekommt ihr 10% und könnt dann den Zeitraum auch festlegen, alle wie viele Tage ihr die haben wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, ich will nicht, dass eine Stresskontrolle ausgeht, ich will nicht mehr, dass mir das Haircare ausgeht oder Female Harmony für die Frauen, dann sehr, sehr gerne unsere neue Abo-Funktion nutzen, die der Holger und das HBN-Team auf der Website im Webshop installiert haben. Und ich denke, das ist eine gute Idee, wenn man sich keine Sorgen machen will. Und deswegen das auch einfach mal ins Auge fassen. Wenn ihr Fragen habt, ja, gerne, wie gesagt, an den Holger oder an mich, ihr über die üblichen Kanäle, Holger Guck bei Instagram oder Olaf Mann, STY für Stronger Venue. Ihr könnt gerne über personal-trainer@gmx.eu anfragen, HBN-Account auch bei Instagram für Fragen offen, haben wir auch aktuell was in der Story gehabt. Und natürlich könnt ihr mir auch schreiben und eine Sprachnachricht versenden, 0173 7739230 über WhatsApp. Ich freue mich auch nach wie vor darüber. Da kommt auch ununterbrochen so konstant Feedback rein. Holger, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du wieder da warst und auch einfach mal ein Statement und nicht abgegeben hast und nicht nur Fragen. Ist immer ganz interessant, wenn man sich da mal unterhält über bestimmte Themen.
Dankeschön. Absolut. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt alle ein bisschen was davon mit rausnehmen. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Aufnahme, mein Lieber, und bin gespannt, wie unsere Folge ankommen wird.
Bin ich auch gespannt. Also bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.